Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich habe euch einen zentralen Vers aus dem heutigen Text abgedruckt, aber der Text geht etwas früher los, nur dazu reichte dieser Zettel nicht. Ich lese euch das andere vor aus 1. Könige 17. Da heißt es, da kam das Wort des Herrn zu ihm, ja, wir stehen auf vor Gottes Wort. Da kam das Wort des Herrn zu Elia und sprach, mache dich auf und gehe nach Zarpat, welches bei Tyrus liegt, und bleibe daselbst. Denn ich habe daselbst eine Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging in Zarpat. Und da er kam an das Tor der Stadt, siehe, da war eine Witwe und las Holz auf, und er rief ihr und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Da sie aber hinging zu holen, rief er ihr und sprach, bring mir auch ein bisschen Brot mit. Und sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Katt und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Holz oder zwei aufgelesen und gehe hinein und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, gehe hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache mir am ersten ein kleines Gebackenes davon und bringe mir es heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch machen. Und jetzt kommen die Texte, die Verse, die ich abgedruckt habe. Denn also spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Katz soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, da der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und machte, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Haus eine Zeit lang. Das Mehl im Katz wurde nicht verzehrt und im Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Und dann bitte ich dich, Herr unser Gott, öffne uns dein Wort und sprich du nun bitte selbst zu uns durch meine Worte. Benutze dazu meine Worte. Amen. Wir nehmen Platz. Von nichts kommt nichts, Fragezeichen. Das fängt dann gleich an mit dem ersten Teil meiner Gliederung. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ihr kennt dieses Wort. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und damit will man gleich allen Enttäuschungen vorbeugen, die danach doch nur noch kommen können. Wenn es so schön war und dann geht es abwärts, und abwärts ist es ja nie gut, dann ist es besser, man hört dann auf, wenn es am schönsten ist, denn so schön soll es bleiben. Elia ist am Bach Krit, die Raben haben ihn versorgt mit einer himmlischen Luftbrücke. Er hat keine gebratenen Tauben in den Mund bekommen. Aber es geht ihm gut. Friede, Freude, Eierkuchen. Wasser vor der Nase zum Trinken. Er kann sich auf die faule Haut legen. Die Raben kommen und bringen ihm alles, was er zum Essen braucht. Und nun vertrocknet der Bach. Es gibt nichts mehr zu trinken. Und ist am Ende seiner privaten Innerlichkeit. Ich habe beim letzten Mal schon erklärt, wie Elia vor dem König stand, dem heidnischen König, und gesagt hat, von nun an wird es so lange nicht regnen, bis ich wieder ein Wort spreche. Das wurden dann 3 Jahre. Da fiel nicht ein Tropfen Regen. Alles verdorrte. 3 Jahre. So, und da ist er nun mittendrin. Auch der Bach, aus dem er bis dahin getrunken hat, hat kein Wasser mehr, da kommt nichts nach. Und was ist denn nun? Es ist vorbei mit seiner privaten Innerlichkeit, seines frommen Privatchristentums. Der Höhenflug ist vorbei. Jetzt geht es wieder an die harte Arbeit. Wir lieben die Höhenflüge natürlich viel mehr als die Niederungen. Na klar, natürlich möchten wir gerne oben sein. Wer würde denn freiwillig sagen, ich würde lieber unten sein? Aber das ist ja nicht nur Elias Erfahrung, das ist doch unsere Erfahrung und die Erfahrung jedes Menschen, dass das Leben aus Wellenbewegungen besteht, dass man mal oben ist, da wieder unten ist, dass wir Höhepunkte haben und dass wir Tiefpunkte haben. Und das ist die ganz spezielle Erfahrung der Christen, dass Gott unsere Tiefpunkte viel mehr benutzt als unsere Höhepunkte. Und da, wo wir uns wohlfühlen, da, wo es uns gut geht, da, wo wir mit dem Herrn so eins sind und am liebsten immer auf Halleluja gestimmt sind, Da stehen wir immer in der Gefahr, dass wir von Gott viel weiter weg sind, als da, wo es uns nicht gut geht. Und da, wo Gott uns in Arbeit hat, wo er an uns arbeitet und mit uns arbeitet, an den Tiefpunkten, da merken wir es viel mehr als bei unseren Höhepunkten. Und dann kann man auch unter Tränen noch danken lernen für das, was Gott an Tiefpunkten schenkt und gibt. Gott kann durch Raben versorgen, so wie er es hier getan hat. Aber er will Menschen prüfen und er will sie im rechten Glauben weiterführen. Und deshalb gibt es vertrocknete Bäche nicht nur für den Elia, sondern auch für uns. Der Bach vertrocknet, der den Lebensdurst stillte. Und wenn die Raben nicht mehr fliegen, dann ist das ein Zeichen, ich soll etwas Besseres erleben, etwas Herrlicheres, etwas, was ich noch nicht vor Augen habe. Es soll noch etwas Größeres kommen. Weshalb konkret reißt Gott den Elia aus seiner Idylle? Gott hat eine Frau im Auge und für Elia einen Auftrag, bevor der vom Bauchspeck ansetzt. Er hat eine Frau in Sarepta, nahe bei Tyrus im Auge, in einem heidnischen Land, das war gar keine Jüdin, eine Witwe mit einem kleinen Sohn, nach der niemand guckte. Kein Mensch auf dieser ganzen Erde würde sich nach einer solchen Frau umdrehen. Die ist so weit weg, stammt nicht mal aus Israel, Gottes eigenem Volk. Gott schaut dahin zu dieser Frau. Gott sieht sie. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück, das ihr geschehen wird, dass Gott für sie aufkommen will, dass Gott für sie sorgen will. Unser Herr Jesus Christus hat über diesen Text, den wir hier heute vorliegen haben, selbst gepredigt in seiner Heimatstadt Nazareth. Lukas 4, Vers 25 und 26. Liest es einmal nach, es lohnt sich. Lukas 4, Vers 25 und 26. Und hat er mehr oder weniger deutlich gemacht, dass dieser Bach, an dem Elia war, nicht um Elias Willen vertrocknet ist. Das war nicht das Vorrangige, sondern um dieser einen Witwe in Zarpat, Sarepta Willen, um dieser einen Frau in dem heidnischen Land. Und weil da eine Frau ist, denke ich mir, die sich ausgestreckt hat nach Gott, die ihn gesucht hat, weil da eine ist, die Gemeinschaft haben will mit Gott, die Sehnsucht hat nach Gott, weil da diese eine ist, deshalb lässt er den Bach vertrocknen und setzt Elia seinen Boten in Gang und sagt, geh hin, mach dich auf nach Zarpat zu dieser Witwe. Gott lässt niemanden im Stich, niemanden, der ihn sucht. Und wo irgendwo auf der Erde ein Mensch ist, der sich nach Gott ausstreckt, da sieht Gott und schickt seinen Boten. Und Gott hat Boten genug. Manchmal allerdings muss er den Boten mit Gewalt Beine machen. Vielleicht muss es nicht nur ein Bach sein, der austrocknet. Vielleicht muss es irgendetwas anderes sein, das uns Beine macht. Das dir Beine macht, zu dem hinzugehen, bei dem Gott dich haben will. Und das ist tröstlich zu wissen, dass Gott jeden sieht, der ihn sucht. In der Bibel steht, dass die Völker auf der Erde wie ein Tropfen am Eimer sind und dass Gott der große Herr und Schöpfer dieser Erde und des Kosmos ist und dass der sich doch nicht verliert im Großen und wir ihm deshalb zu klein wären, sondern dass er uns kleine Wesen hier sieht. Und deshalb sagt Jesus, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Der kann eine ganze Welt in Trümmern und in Tränen untergehen, Gott kann das zulassen. Aber wo einer ist, der nach ihm fragt, da ist er da. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Also raus aus der frommen Idylle, hinein in die konkrete Arbeit, dem Auftrag gehorchen, dem Auftrag, den Gott befiehlt. Das sind gleich zwei Konsequenzen, die für Elia und für diese Frau gelten. Für diese Witwe, das ist die Konsequenz Nummer eins, hören, was Gott sagt. Und Konsequenz Nummer zwei, tun, was Gott sagt. Beides ist nicht selbstverständlich. Man stellt sich vor, da ist die Witwe und irgendeiner kommt. Woher weiß sie denn, dass das der Mann Gottes ist, ein Bote Gottes? Der sieht so stinknormal aus. Die Zeitgenossen von Jesus haben ihn auch nicht erkannt. Nicht als Gottes Sohn. Er sah so ganz normal aus. Manchmal nimmt die Bibel in die Hand und versteht nicht und hört nicht, was Gott zu sagen hat, denn die Bibel sieht so ganz normal aus. Manche hat sich schlicht und einfach so an das Normale gewöhnt, dass ihm das alles nichts mehr sagt. Sünde und Gnade und Kreuz und Erlösung. Das ganze Vokabular hat ihn nur abstumpfen lassen, anstatt ihn hellwach zu machen für Gott und für sein eigenes Leben. Und das andere mit dem Tun, die Konsequenz Nummer zwei. Tun, was Gott sagt. Gott hat mit dieser Frau vorher gesprochen. Wie? Weiß ich nicht. Er hatte ihr geboten, den Propheten zu versorgen. Sie hatte ja gar nichts. Aber sie tat es. Sie nahm noch das Letzte, das sie hatte, und sie tat es. Und dann hat sie erst dem Propheten zu essen gegeben und danach für sich und ihren Sohn etwas gegeben. Es hätte ja auch ganz anders gehen können, nach unserem Maßstab. Scher dich weg, du siehst doch, dass ich selbst nichts zu beißen habe. Was willst du denn hier? Menschlich hätte man das verstehen können. Aber wir verstehen nicht immer alle Wege Gottes mit uns. Wo steht das geschrieben, dass wir immer alles verstehen müssen? Wo? Wir müssen nicht alles verstehen. Wir meinen nur, wir wären so klug, wir müssten, wir könnten immer alles verstehen. Nein, sie tat, was Gott sagte. Beide, Elia und die Witwe, hörten, was Gott zu sagen hatte und taten, was Gott sagte. Und das machte Gottes Plan fruchtbar und wirkungsvoll. Der zweite Punkt heißt, abgeben macht reich. Geben ist seliger als nehmen. Auch dieses Wort kennt ihr. Und das ist jetzt kein Werbespruch für irgendeine Kollekte, die ich nachher noch ansagen werde. Neulich sagte einer zu mir, solange ich meinen Zehnten gebe, also 10% von dem, was ich einnehme, habe ich immer Geld über. Über. Das muss man in unserer materialistischen Zeit erstmal aufnehmen, nicht? Erstmal verstehen. Das ist Gottes Verheißung, liest es nach, Malachi 3. Das klingt ja schon gleich ganz anders. Geben ist seliger als nehmen. Was hätten wir anzubieten, wenn Gott durch einen solchen Mann zu uns käme? Was haben wir zu geben? So wie die Witwe gibt. Abgeben? Wovon? Not im klassischen Sinn, dass wir schon am Verhungern sind, haben ja die meisten von uns nicht. Wer leidet von uns schon Hunger? Aber was habe ich nicht? Was macht mir Not? Davon haben wir eine ganze Menge. Da, wo wir sagen, Herr, das langt man gerade für mich und für die, die mir am nächsten sind. Aber Gott will nicht, dass wir von unserem Überfluss abgeben. Gott will keine Almosen, sondern Gott will an das, was unsere Lebensmittel ausmacht, unsere Existenz ausmacht, das Lebensnotwendigste. Also hören wir, was haben wir denn nicht? Was ist lebensnotwendig? Abgeben? Wovon? Zeit habe ich nicht. Abgeben. Geld. Abgeben. Freude habe ich nicht viel. Abgeben. Liebe habe ich nicht viel. Abgeben. Hoffnung für die Zukunft. Abgeben. Sinnvolles Leben. Abgeben. Vertrauen. Abgeben. Selbstbewusstsein. Begabungen. Mut. Sehnsucht. Partner. Gesundheit. Kraft. Unabhängigkeit, Sicherheit, Freude. Und Gott hat immer nur ein Wort dafür und sagt, abgeben. Wir haben nichts, was uns Not macht. Über die Maßen viel haben wir, was uns Not macht. Und davon sollen wir noch abgeben? Ja, davon sollen wir abgeben. Aus gutem Grund. Gott will das Wenige, das wir haben, nehmen, um es uns reich zurückzugeben. Und wir, wo wir uns an dem Wenigen festklammern und festhalten und nicht loslassen, der kann uns auch nicht reich machen und beschenken. Kannst du abgeben? Kannst du Gott zurückgeben? Können wir denn überhaupt irgendetwas festhalten, irgendetwas sicherstellen? Könnte diese Witwe denn dafür sorgen, dass das Mehl im Topf und das Öl im Krug bleibt? Das wäre ja alles blitzartig und blitzschnell verzehrt. Alles, was sie hat, hat sie von Gott. Alles, was wir haben, haben wir von Gott. Und deshalb lohnt es sich nicht festzuhalten, sondern da lohnt es sich, Gott abzugeben, Gott zurückzugeben. Es gehört ihm doch ohnehin. Und am Ende aller Tage, da halten wir ohnehin nichts fest. Irgendwann war ich mit jemandem auf dem Friedhof und dann zeigte der auf ein Grab und sagte, hier liegt der reichste Mann auf dem Friedhof. Was hatte der noch von seinem Geld? Nichts. Das Totenhemd hat keine Taschen. Nichts, gar nichts. Der reichste Mann. Vor Gott kann nur bestehen, wer mit leeren Händen dasteht. Aber die kann und die will erfüllen. Und wenn du noch etwas in der Hand hast und nicht loslassen willst, wie soll Gott da was hineintun? Wir nennen das das Wunder der leeren Hände. Wir geben, was wir nicht haben. Das ist das Wunder der leeren Hände. Gott füllt sie uns. In diesem Sinne hatte die Witwe es besser als wir. Die hatte nichts mehr. Da war alles klar. Und das bisschen, was sie hatte, langte gerade noch für einen Tag mit ihrem Sohn eine Henkersmahlzeit. Aber Gott tut Wunder und erfüllt und er steht ihr bei, erfüllt aus. Anschließend haben sie mit 3 Mann genug zu essen. Wer selig werden will, Matthäus 5, der muss vor Gott sehr arm werden. Das meint die Bibel mit, selig sind, die geistlich arm sind. Wer selig werden will, der muss vor Gott arm werden und wissen, nichts zu haben, nichts. Und das in meinen Händen, das ich festhalte, das ist alles nichts. Das kann mir nur zerrinnen zwischen den Fingern, die mir weggenommen werden. Keine Sicherheit ist da drin, nichts. Ich habe nichts in der Hand, ich kann mich an nichts festhalten. Nicht einmal fromme und gute Werke, nicht einmal das langt. Sie sind leer, Tag für Tag leer. Wohl dem, der Tag für Tag neu seine Hände falten kann. Leere Hände. Und die sich füllen lassen kann von Gott. Wohl dem, der sich Tag für Tag neu beschenken lassen kann von Gott. Wohl dem, dem Gott Tag für Tag alle Mittel zum Leben, alle Lebensmittel, alle für das Körperliche, für das Geistige und das Seelische Wohlergehen neu schenken kann. Er will es ja tun, wenn wir uns mal nur beschenken lassen würden. Von nichts kommt nichts. Ich habe ein Fragezeichen über diesen Titel gesetzt, von nichts kommt nichts. Wir schreiben es normalerweise mit Ausrufungszeichen, natürlich, das hat ja auch einen guten Grund. Bei Gott kann auch da, wo nichts ist, etwas kommen. Gott kann. Er kann. Er kann auch aus dem Nichts etwas machen. Er hat auch das Nichts geschaffen. Das könnt ihr jetzt nicht so schnell denken. Das ist ein hochphilosophischer Gedankengang. Den lasse ich mal gerade weg hier. Gott hat auch das Nichts geschaffen. Er kann aus dem Nichts etwas machen. Und er kann aus dem Nichts deines Lebens etwas machen. Etwas Großartiges und Gutes. Der Glaube rechnet ganz konkret damit, dass Gott aus dem Nichts etwas tun kann, weil es für Gott kein Nichts gibt. Wenn er will, dann tut er es. Und wenn er es tut, dann klappt es. Und damit basta. Wo wir nichts sind, da ist er alles. Und wo wir nichts mehr haben, da schenkt er uns alles. Der dritte Punkt. Abhängigkeit macht frei. Das sind lauter so widersprüchliche Überschriften, die ich hier gesetzt habe. Nicht? Die letzte heißt, Abhängigkeit macht frei. Die Bibel stellt alles auf den Kopf. Alle menschlichen Maßstäbe werden ins Gegenteil verkehrt. Abhängigkeit. Elia lebt von Luft und Liebe, ja, von der Liebe Gottes. Und er hört auf Gottes Gebot, auf sein Wort. Diese Abhängigkeit macht frei. Wir sehen doch nur immer unsere eigenen Sicherheiten. Wir versuchen uns abzusichern, festzuhalten, festzubinden. Wir machen uns abhängig von den Dingen dieser Welt und vergessen, dass nur die Abhängigkeit von Gott frei macht. Was zählt denn mehr? Unsere Wirklichkeit oder Gottes Verheißungen? Und das ist ja unser Problem. Wir leben erfahrungsorientiert und wir leben nicht verheißungsorientiert. Das heißt, wir orientieren uns immer an den Erfahrungen, die wir mal irgendwann gemacht haben. Und woraus wir Konsequenzen gezogen haben. Unsere eigenen Erfahrungen. Aber wir orientieren uns nicht an den Verheißungen, den Versprechen, die Gott uns gibt. Und wie reich kann ein Christleben aussehen, wenn es sich auf Gottes Verheißungen verlässt? Wir haben nur Augen für die sichtbare Welt und vergessen, wie klein das ist im Verhältnis zur unsichtbaren Welt Gottes, zur Fülle, die er gibt und hat. Und deshalb sollen wir uns verlassen, und da möchte ich euch jetzt mitnehmen, sollen wir uns verlassen auf die großen Verheißungen Gottes für unser Leben. für jedes einzelne Leben, auch für dein Leben konkret. Und die Bibel ist voll von Verheißungen für dich und du darfst sie in Anspruch nehmen. Und die einzige Sicherheit, die wir haben und die gilt und die bleibt, das ist Gott, die Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Einzige, was bleibt, selbst durch Sterben hindurch, seine Liebe, die für uns sorgt, selbst noch in der dunkelsten Nacht. Abhängigkeit macht frei. Die Abhängigkeit von Gott ist aber nur von ihm zu haben. Nur er kann sie uns geben. Nur er. Ich möchte das deutlich machen an einem Lebensbild. Ein berühmter Mathematiker, Professor Rohrbach, ehemals Rektor der Universität Mainz, schon seit vielen Jahren jetzt tot, der hat berichtet, wie er zum Glauben fand. Da war Krieg und Flucht und Vertreibung. Der Verlust von allem Hab und Gut, all seine Bücher, seine Manuskripte, die er als Wissenschaftler ja eigentlich dringend brauchte. Er war so richtig auf Null gebracht. 45 Jahre lebte er ohne Gott und jetzt hat er gar nichts mehr, nichts, nur noch sein Leben. Es war klar, bis dahin hat er an religiösen Gesprächen und Diskussionen teilgenommen, davon gab es ja schließlich genug. In der Kirche war er auch zu finden, wenn es dran war. Schließlich war er Pastorensohn und wusste, was sich gehörte. Aber Gott hatte er nur mit halbem Herzen gesucht. Und jetzt sagte er, dass der Satz der Bibel einfach stimmt, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich finden lassen, spricht Gott. Von ganzem Herzen. Wo einer mit halbem Herzen sucht, da wird er Gott nicht finden. Und das galt für ihn, den Wissenschaftler, für die hochintelligenten Leute, die um ihn herum waren. Aber jetzt war er in Not, 45 Jahre und hatte nichts mehr. Arm war er geworden, äußerlich arm. Und nun erkannte er auch noch seine große Armseligkeit vor Gott. Nichts an Erfolg oder anderen Dingen, die sein Herz beschlagnahmen konnten, war noch da, sondern jetzt war er ganz frei für Gott und fing an, mit seinem ganzen Herzen Gott zu suchen. Und dann ließ sich Gott finden und dieser Mann hat in den letzten Jahren vielen, vielen zum Glauben verholfen, ist ein Tröster geworden, ein Christus für andere. Und bis auf den letzten Tag mit seinen 80 Jahren konnte man sich von diesem Mann trösten lassen, beraten lassen. Auch in den Denkschwierigkeiten, die mancher mit seinem Glauben hat. Und das ist an der Stelle geschehen, wo er nichts mehr hatte, äußerlich und innerlich. Als er anfing, Gott zu suchen, äußerlich und innerlich, von ganzem Herzen, halbe Herzen, sind Gott ein Greuel. Die will er nicht. Die kann er nicht ausstehen. Dann lieber ein ganzes Herz, das gegen ihn ist. Die Abhängigkeit von Gott macht frei. Und dieser Mann, dieser Mathematiker ist frei geworden, ganz neu zu leben, ganz neu zu denken. Und was hat er für Themenbereiche und Themenkomplexe als Wissenschaftler aufgearbeitet? Wie kann man Naturwissenschaftler sein und Christ? Wie kann man als Naturwissenschaftler an die Jungfrauengeburt glauben? Wie kann man als Naturwissenschaftler an die Himmelfahrt glauben? Und so weiter und so weiter. Und das sind alles Bücher von ihm. Er wurde ganz frei für Gott. Und ich erinnere mich, ich war Student und quälte mich durch Studium. Ich glaubte an Wunder, ich glaubte an die Jungfrauengeburt, ich glaubte an das, was die Bibel erzählte, aber ich hatte kein Argument, kein wissenschaftliches Argument. Von daher quälte ich mich. Und dann erlebte ich Professor Rohrbach hier in der Glocke und er berichtete vom Stand der modernen Naturwissenschaft. Er berichtete von Einstein, Heisenberg und Planck. Von Relativitätstheorie und Unschärferelation und Quantensprung. Ich habe das nicht alles verstanden. Nicht, dass ihr meint, ich halte euch jetzt eine mathematische Vorlesung. Kann ich nicht. Nee? Aber ich habe das nur gehört und verstanden, welche Ergebnisse das gebracht hat alles. Und ich hätte den Professor küssen können. Auf einmal war ich im 19. Jahrhundert gelandet, auf der Naturwissenschaft und nicht mehr 150 Jahre davor. Und das ist der Stand der Theologie. Die rechnen heute immer noch mit dem Stand von 1850. Tja, das war zum Segen für mich, zum großen Segen. Das lag nur darum, weil dieser Professor Rohrbach frei geworden war, wohl abhängig war von Gott und ganz neu anfing zu denken und zu leben. In Dienst genommen durch Gott. Und das, wo es anders wurde, das kam an der Stelle, wo er arm wurde vor Gott. Er hat es nicht bereut, sagte er. Und bis zum Schluss ist er in der Abhängigkeit von Gott geblieben. Damit schließe ich und fasse zusammen. Wir haben nichts in der Hand, das uns Sicherheit gibt. Und wenn wir unser Leben abklopfen auf das, was uns eigentlich wirklich frei macht, reich macht, dann werden wir feststellen, wir sind ganz arm. Erst wo Gott an der ersten Stelle steht, wirklich an der ersten Stelle und nicht nur mit Worten, erst da werden wir von ihm beschenkt werden können. Und deshalb können wir nur darum beten, dass Gott uns diesen Glauben schenkt, der sich so auf ihn verlässt, so wie es die Witwe in Sarepta tat und der so gehorcht, wie es der Elia tat. Von nichts kommt nichts, doch von Gott kommt eine Menge. Und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, abgeben macht reich und Abhängigkeit macht frei. Amen.